Vor 5 Jahren ist sie gestorben, im September 2020 mit 93 Jahren, die französische Sängerin und Schauspielerin Juliette Gréco. Als Grande Dame des französischen Chansons ist sie häufig bezeichnet worden. Eine Muse war sie für die französischen Denker rund um Jean-Paul Sartre. Er hat sie sozusagen entdeckt und er hat ihr geraten, anspruchsvolle Texte zu vertonen, zu singen, und diesem Rat ist sie gefolgt und hat es eine der weltbesten Interpretinnen geworden für literarische Chansons. Das war sie mit Le Petit Pont.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Stefan Merki liest weiter aus dem Buch Fluchtnovelle von Thomas Stressle. Das ist die unglaubliche Geschichte eines Liebespaares, getrennt vom eisernen Vorhang. Dieses Liebespaar, das sind die Eltern von Thomas Stressle. Er Schweizer, sie Deutsche in der DDR. 1965 lernen sie sich im Haus der Roten Armee in Erfurt kennen. Beide sind Studenten, 23 und 21 Jahre alt damals. Um ohne großen Aufwand zusammenzubleiben, müsste er in die DDR übersiedeln, aber das kommt für beide nicht in Frage. Also suchen sie einen legalen Weg für sie in den Westen. Aus der Schweizer Delegation in Berlin kann oder will aber niemand helfen. Die Schweiz hat die DDR bis 1972 diplomatisch nicht anerkannt. Also heißt es weitersuchen.
5. Peking oder Damaskus. Solange er einen Hörerschein an der Humboldt hatte, konnten sie sich relativ problemlos sehen. Wenn er unter dem Vorwand, Vorlesungen und Seminare besuchen zu wollen, die Zonengrenze passiert hatte, durfte er unbeobachtet und unbehelligt in der DDR herumreisen. Zumindest hatte er nicht den Eindruck, dass er überwacht wurde. Und auf dem Staatsgebiet der DDR konnte auch sie sich frei bewegen. Immerhin dort. Manchmal trafen sie sich in Dresden, manchmal in Ost-Berlin. Manchmal kamen sie einander entgegen und sahen sich irgendwo dazwischen. Tage im Glück, überschattet nur von der Ungewissheit, wie es weitergehen sollte. Jemand hatte behauptet, es gäbe in 2 Ländern, in die man von der DDR aus unter Umständen reisen könne, Schweizer Botschaften mit zivilstandsrechtlichen Befugnissen. In China und in Syrien. Der Botschafter sei ermächtigt, vor Ort Trauungen vorzunehmen und damit zugleich die Schweizer Staatsbürgerschaft zu verleihen. Das war vielleicht ein Hirngespinst oder ein Gerücht. Jedenfalls lagen beide Länder sehr weit weg. Wesentlich näher waren die freiheitlichen Juristen. Sie hatten ihre Zentrale in einer Villa in der Lima-Straße in West-Berlin-Zehlendorf, auf einem von einem hohen Zaun umgebenen Grundstück. Offiziell hieß die Organisation Untersuchungsausschuss Freiheitlicher Juristen, UFJ, und wurde zumindest in ihren Anfängen vom amerikanischen Geheimdienst finanziert. 1949 von einem Juristen aus dem Osten gegründet, hatte es sich die Vereinigung zur Aufgabe gemacht, die rechtsstaatliche Situation in der DDR zu beobachten. Über ein breites Netz von Informanten sammelten sie Zeugenaussagen, Dokumente und Indizien zu Unrechtshandlungen in der DDR, verschickte Flugblätter und Broschüren und bot Beratung an für Besucherinnen und Besucher aus der DDR, die sich zu vielen Tausenden aus Rechtsnot mit Fragen und Problemen aus allen Lebensbereichen an den UFJ wandten, solange diese Besuche noch möglich waren. Nach dem Mauerbau 1961 kamen aus der DDR nur noch Rentner. Wer nicht mehr selbst kommen durfte, schickte seine westlichen Freunde und Verwandten, die ihrerseits die Auskünfte weiterleiteten. Als mein Vater das Haus in der Limastraße verließ, war er ein wenig enttäuscht. Er hatte um rechtliche Beratung gebeten und gehofft, dass ihm die freiheitlichen Juristen einen Weg aufzeigen könnten zu einer Lösung seines Problems. Irgendeinen Dreh- oder einen Winkelzug oder ein Schlupfloch. Doch er hatte sich geirrt. Die freiheitlichen Juristen kannten sich zwar in allen Rechtsfragen, die die DDR betrafen, bestens aus und nahmen sich die Zeit, um ihm die allgemeine Rechtslage zu erläutern. Auch hatten sie viel Erfahrung mit Leuten, deren Fluchtversuch aus der DDR gescheitert war und denen deshalb der Prozess gemacht wurde, oder deren Flucht geglückt war und die über ihre Fluchtgründe und Fluchtrouten Auskunft gaben. Nur einen legalen Weg, eine Person aus der DDR in die Schweiz zu bringen, kannten auch sie nicht. Also vielleicht doch über Peking oder Damaskus. Ganz aus der Luft gegriffen war die Idee nicht. Zu beiden Ländern unterhielt die DDR besondere Beziehungen. Die Volksrepublik China und die DDR waren in demselben Jahr gegründet worden, sogar im selben Monat, keine Woche auseinander. Anfang Oktober 1949. Es gab nicht nur Berührungspunkte im ideologischen und gesellschaftlichen System, sondern ab 1955 auch einen Vertrag über Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Volksrepublik China. Zeitweise wurde gar von einer Achse Peking-Pankow gesprochen, die jedoch durch die zunehmenden Spannungen zwischen Moskau und Peking unter Druck geriet. Von der DDR aus wurden Auslandsstudierende nach China geschickt, vor allem nach Peking. Bestimmt musste man dafür aber viele Anforderungen und Auflagen erfüllen und schon ein paar Semester Sinologie studiert haben. Oder war es vielleicht möglich, ein Visum zu beantragen? Dafür hätte man sicherlich Beziehungen nach China gebracht. Das war alles aussichtslos und vielleicht zu auffällig und gewiss zu teuer. Das Gedankenspiel wurde bereits nach einem Tag wieder abgebrochen, ohne überhaupt die zivilstandsrechtlichen Befugnisse der Schweizer Botschaft in China abgeklärt zu haben. Die Idee, nach Damaskus zu fliegen, um dort auf der Schweizer Botschaft zu heiraten und mit neuer Staatsbürgerschaft in den Westen auszureisen, hatte einen ungleich aktuelleren Hintergrund. Anfang 1966 nahm die Interflug, die staatliche Fluggesellschaft der DDR, die Linie Berlin-Damaskus in Betrieb. Am 15. Januar war die erste Maschine, eine Iljuschin IL-18, im verschneiten Schönefeld gestartet und nach einem über sechsstündigen Flug mit Zwischenstopp in Nikosia bei angenehmeren Temperaturen in Damaskus gelandet. Das neue Deutschland berichtete in seiner Ausgabe vom 17. Januar 1966 auf der Titelseite: Die neue Verbindung, die fortan einmal wöchentlich beflogen wurde, sollte eine Beziehung festigen, die die Deutsche Demokratische Republik seit über einem Jahrzehnt mit Handels-, Kultur- und Zahlungsabkommen zur Syrischen Arabischen Republik gesucht hatte, um einen Ausweg aus ihrer außenpolitischen Isolation zu finden. Doch an Bord dieser Maschinen waren keine gewöhnlichen Reisenden. Normale DDR-Bürger hatten keinen Zutritt. «Das können Sie vergessen.» Der Studentenanwalt machte eine betrübte Miene. Es tat ihm aufrichtig leid, aber auch er konnte nicht weiterhelfen. Dabei hat er lange mit meinem Vater geredet und den Fall mit ihm erörtert in mehreren Gesprächen. Es ging um Strafrecht und Zivilstand, um Ideologie und Politik, um Fluchtrouten und Freikäufe. Er war der Erste, der sich wirklich interessierte. Und er wollte nicht einmal Geld dafür. Am Ende hatte er Mitleid. «Ich sehe keinen legalen Weg, so sehr ich danach suche.» An den Studentenanwalt, der später zum Linksterroristen und noch später zum Neonazi wurde, war mein Vater über eine Westberliner Mitbewohnerin herangekommen. Neben ihrem Studium arbeitete sie hin und wieder in der Kanzlei als Bürohilfe, um ein wenig Geld zu verdienen, bevor sie dann zu einer bekannten Filmemacherin und Frauenrechtlerin wurde. «Ich könnte Sie höchstens noch an einen Kollegen verweisen. Vielleicht weiß er mehr.» Er blickte meinen Vater nachdenklich an. «Sein Name ist Scheidt. Er hat beste Verbindungen in den Osten. Ich kenne ihn gut. Ich habe mal für ihn gearbeitet. Er macht von westlicher Seite her Gefangenenaustausche im Auftrag der Bundesinstanzen. Er kennt alle Tricks und alle Leute.» Plötzlich schien ihn die Idee selbst zu überzeugen. «Wenn einer weiterhelfen kann, dann er.» Mein Vater schöpfte Hoffnung. «Ich rufe ihn an und sage ihm, wer Sie sind und was Sie wollen, und dann gehen Sie einfach mal bei ihm vorbei. Er suchte die Adresse heraus, schrieb sie auf einen Zettel und reichte sie über den Tisch. Dann erhob er sich und gab meinem Vater die Hand. Unter Umständen kann er sogar einen Kontakt in den Osten für Sie herstellen. 6. Im Vogelkäfig. Eine Anwaltskanzlei in einem Villenviertel in Ost-Berlin-Friedrichsfelde. Ein großer, dunkler Raum, mit Teppichen ausgelegt, braune Tapeten. Bei den Fenstern schwere Vorhänge und auf den Fenstersimsen allerlei Erinnerungsstücke. An den Wänden Aktenschränke und Regale mit Ordnern und Büchern, dazwischen gerahmte Urkunden und Fotos. Gegenüber der Tür der Schreibtisch des Anwalts, davor ein Stuhl. Scheid schickt sie. Er sagte, Sie könnten mir vielleicht helfen.
Woher kennen Sie ihn?
Der Kontakt wurde mir vermittelt.
Vermittelt?
Ja.
Von wem?
Von einem Studentenanwalt in West-Berlin, der mir nicht weiterhelfen konnte.
Es scheint ja um eine größere Sache zu gehen.
Mein Vater sah ihn an. Sie wissen, worum es geht. Scheid hat es Ihnen gesagt.
Der Anwalt schwieg.
Es geht um eine Frau. Ich möchte sie heiraten.
Niemand hindert Sie daran.
Ich will aber nicht in der DDR mit ihr leben.
Wieso nicht?
Darauf hatte mein Vater keine Antwort parat. Er hatte sich die Frage nie gestellt. Sie war auch von meiner Mutter nie gestellt worden. Sie kam ihnen gar nicht in den Sinn. Zu abwegig erschien ein gemeinsames Leben im Osten. Es war für beide klar, dass ihre Zukunft im Westen liegen würde, auch wenn er ihr dort keine gesicherte Perspektive bieten konnte.
»Ich könnte Ihnen hier leicht eine Stelle verschaffen.«
Der Anwalt musterte sein Gegenüber und wartete ab.
»Oder ich könnte Sie sofort melden.«
»Das ist mir bewusst.«
»Sie gehen ein großes Risiko ein, indem Sie mit mir sprechen.«
Mein Vater rückte sich auf seinem Stuhl zurecht.
»Ich will nichts unversucht lassen. Außerdem kennen Sie den Namen der Frau nicht.«
Der Anwalt blickte ihn verwundert an.
»Denken Sie wirklich, dass ich ihn nicht sehr leicht herausfinden könnte?«
»Nein, das dachte er nicht wirklich.«
»Aber Sie machen doch ständig Austausche.«
»Das ist etwas anderes. Da geht es um Politik. Bei Ihnen geht es um eine private Angelegenheit.«
»Warum haben Sie mich dann überhaupt empfangen?«
Der Anwalt schien die Frage überhört zu haben.
»Können Sie etwas für mich tun?«
»Nicht allzu viel.«
»Das heißt?«
»Kommen Sie mal mit.« Er stand auf, ging auf die andere Seite des Raumes zu einem Aktenschrank und wartete, bis mein Vater neben ihm stand.
»Schauen Sie sich diesen Schrank an.«
Er öffnete eine Schublade, die voller Papiere war, ordentlich abgelegt in Hängeregistern, griff ein Dossier heraus, blätterte darin, steckte es zurück, schloss die Schublade wieder und legte seine Hand auf den Aktenschrank.
»Das sind alles Fälle, die seit Jahren anstehen. Familienzusammenführung Ost-West. Solange Sie nur verliebt sind, haben Sie nicht die geringste Chance. Zeugen Sie erst einmal 2, 3 Kinder, warten Sie 7 Jahre und kommen Sie dann wieder.«
Der Anwalt hatte schnell gesprochen. Als er die Miene seines Gegenübers sah, hielt er inne und dachte nach. Dann ging er zurück zum Schreibtisch, setzte sich wieder hin und kramte in den Papieren, die dort herumlagen. Mein Vater folgte ihm, blieb aber vor dem Tisch stehen.
»Kommen Sie in ein paar Tagen wieder.«
»Wozu?«
»Kommen Sie in ein paar Tagen wieder.«
Der Zweck des Abziehens von Arbeitskräften aus der Deutschen Demokratischen Republik ist die ökonomische und politische Schädigung der Deutschen Demokratischen Republik. Die Versorgung der imperialistischen Rüstungsindustrie mit gut ausgebildeten Fachkräften, die bequeme und unberechtigte Ausnutzung der in der Deutschen Demokratischen Republik gemachten Erfindungen und Neuentwicklungen durch die westlichen Monopolherren. Für ihre aggressiven Ziele und die Verhinderung der friedlichen Wiedervereinigung unseres Vaterlandes auf demokratischer Grundlage, insbesondere durch die damit verbundene Hetze. Deshalb ist das Abwerben von Arbeitskräften aus der Deutschen Demokratischen Republik in das Lager der Kriegstreiber Boykott und Kriegshetze im Sinne des Artikel 6 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik.
Ein paar Tage später in demselben Büro.
Ich habe mit Kaul geredet.
Mein Vater sagte nichts.
Sie wissen, wer das ist?
Nein.
Er ist hier ein berühmter Mann, berühmt und einflussreich. Professor Friedrich Karl Kaul, FKK, unser Staranwalt. Jüngst hat er die DDR in den Frankfurter Auschwitz-Prozessen vertreten.
Er machte eine kurze Pause.
Er sagte, sie könnten die Frau haben. Legal.
Mein Vater wollte etwas sagen.
Aber das kostet.
Das kostet? Der Anwalt blickte ihn nur an. Wie viel?
Was ist Ihr Vater vom Beruf?
Posthalter.
Ja, er führt eine Poststelle in der Ostschweiz. Was verdient man damit?
Nicht sehr viel.
Und wie viel Geld haben Sie? Ersparnisse?
Ich bin Student.
Das weiß ich.
Also warum fragt er dann?
Wir müssen Ihnen die Kosten für die gesamte Ausbildung anlasten. Und auch das, was Sie dem Staat in den nächsten 4 Jahren gebracht hätte.
Das lässt sich berechnen.
Wir haben Tarife. Eine Verkäuferin kostet so und so viel, eine Lehrerin so und so viel, eine Ärztin so und so viel. In Zahlen?
Das kann ich nicht genau sagen.
Kaul hat keine Zahl genannt. Wir bräuchten alle Angaben zur Person und könnten den Preis dann festlegen.
Er unterbrach sich für einen Moment.
Aber sicher mehr als 50.000 D-Mark.
Mein Vater sackte in sich zusammen und schüttelte nur den Kopf.
Das kann ich mir nicht leisten.
7. Hin und her. Zuerst das Hin und Her der Briefe. Sie war längst zurück im Süden der DDR, er nach Semesterende wieder in Zürich. Telefonieren ging nicht, die Gefahr, abgehört zu werden, wäre zu groß gewesen. Es blieben nur Briefe, von denen zu befürchten war, dass sie geöffnet wurden. Also durfte man die Dinge nicht direkt ansprechen. Nichts, was auf ein Liebesverhältnis schließen ließ, nur auf freundschaftlichen Austausch. Alltägliches und Unverbindliches, ab und zu mal ein Hinweis, als Anspielung versteckt. Anscheinend wurden die Briefe aber nicht geöffnet, zumindest bemerkten sie nichts, obwohl sie sie immer genau auf Spuren untersuchten. Vielleicht waren sie auch einfach nicht zu erkennen. Hin und her zwischen Karl-Marx-Stadt und Dresden. Bei der Mutter in Karl-Marx-Stadt hatte sie noch ein Zimmer, vor allem für die vorlesungsfreie Zeit. Während des Semesters wohnte sie in Dresden. Sie pendelte zwischen den Städten und er schickte seine Briefe mal nach Dresden, mal nach Karl-Marx-Stadt, damit nicht so auffiel, wie häufig sie Post aus der Schweiz bekam. Manchmal auch an Bekannte, an wechselnde Adressen, sie wussten dann schon. Abschicken konnte man die Briefe umgekehrt von irgendwo in der DDR. Hin und her zwischen der Schweiz und der DDR. Er reiste immer wieder zu ihr, damit sie sich sehen und frei reden konnten. Er brachte dazu Einladungen, möglichst von verschiedener Seite. Aufenthaltsberechtigung für den Bezirk Karl-Marx-Stadt gültig bis, Aufenthaltsberechtigung für den Bezirk Dresden gültig bis, Aufenthaltsberechtigung für den Bezirk Gera gültig bis. Jetzt konnte er auch berichten, was er alles unternommen hatte. Und gemeinsam konnten sie überlegen, was nun zu tun sei. Sie 21, er 23. Hin und her zwischen Bleiben und Gehen. War der Schritt nicht zu groß? Selbst wenn er gelingen sollte. Die DDR war ihm nicht verhasst. Sie wollte nicht weg, weil sie sich drüben ein besseres Leben erhoffte. Sie wollte seinetwegen weg. Dass er zu ihr ging, wollten beide nicht. So naheliegend es gewesen wäre und so gefahrlos noch dazu. Aber was hieß überhaupt gelingen? Es hinüberschaffen, sich dort einleben können, Glück in der Liebe finden und dafür alle Menschen hier zurücklassen. Sie fand sich selber egoistisch. Hin und her zwischen legal und illegal. Alle Abklärungen waren vergeblich gewesen. Dabei hatte er nichts unversucht gelassen, war allen Hinweisen nachgegangen, hatte alle Adressen aufgesucht, mit allen geredet, die vielleicht helfen konnten. Und der einzige legale Weg war zu teuer. Lohnte es sich überhaupt noch weiter zu suchen? Und wenn ja, wo? Sie besprachen es immer wieder, zunehmend verzweifelt, bis irgendwann feststand, es geht nicht legal. Also illegal. Aber nur ohne Lebensgefahr. Das stand ebenso fest. Nur ohne Lebensgefahr. Keine Tunnels oder Ballone oder Kofferräume. Hin und her auch in der Nacht. Wenn das Kissen nie so liegt, wie es liegen soll. Die Unruhe, die Ängste, die Ungewissheit. Und dazu die Träume, in denen alle vorkamen, die nicht eingeweiht waren, aber dennoch betroffen sein würden. Mutter, Freundinnen, Freunde. Träume, in denen sich die Bilder von hüben und drüben vermischten. Träume, in denen wiederkehrte, was noch gar nicht geschehen war. 8. Absatz 2. Im Sommer 1993, als ich 21 war, machte ich eine Reise nach Prag. Ich wollte meine Freundin besuchen, die dort an einer Summer School Tschechisch lernte und für ein paar Wochen in einer Gastfamilie lebte. Ich nahm aber nicht den direkten Zug von Zürich nach Prag, sondern machte einen Bogen über Eisenach, Erfurt, Weimar, Chemnitz und Dresden. Ich wollte die Städte und Landschaften wiedersehen, die ich aus meiner Kindheit und Jugend kannte, um zu schauen, ob sie sich so kurz nach der Wende schon verändert hätten. Und ich verfolgte noch eine ganz andere Absicht. Ich wollte mich informieren über die Gesetzeslage und die Rechtsprechung der DDR in Sachen Republikflucht. Die DDR tat sich schwer mit ihrer Strafgesetzgebung. 1966 besaß sie noch kein eigenes Strafgesetzbuch. Es trat erst 1968 in Kraft. Vorausgegangen waren etliche Beschlüsse, Entwürfe und Übergangsregelungen, die tiefgreifende Auseinandersetzungen über die Ideologie und die Rechtspolitik des jungen Staatsgebildes erforderten. Nach 1945 behielt zunächst das Reichsstrafgesetzbuch von 1871 seine Gültigkeit. Schon ab 1952 wurden im Justizministerium der DDR jedoch erste Entwürfe zu einem allgemeinen Strafgesetzbuch erstellt, die bei der sowjetischen Kontrollkommission aber keine Zustimmung fanden. Einen nächsten Anlauf unternahm man beim Parteitag der SED von 1958 und setzte sich zum Ziel, bis zu Beginn des Jahres 1961 über ein eigenes Strafgesetzbuch zu verfügen. Das Vorhaben scheiterte ebenfalls. Nach dem Parteitag von 1963 schließlich wurde eine Staatsratskommission gebildet, die breit aufgestellt war und nach vielen Diskussionen und Konsultationen Anfang 1968 ihr Strafgesetzbuch StGB in der Volkskammer endlich durchbrachte. Zwar baute die DDR 1961 die Mauer und riegelte die Grenze zur BRD mit einem Todesstreifen ab, doch wurden auch die Bestimmungen zur Grenzsicherung erst im Strafgesetzbuch von 1968 gesamtheitlich festgelegt. In der Zwischenzeit behalf man sich mit einer Reihe von Einzelgesetzen. Das Problem der Republikflucht wurde mit einem juristischen Klammergriff gelöst. Man stellte das Verlassen der DDR ebenso unter Strafe wie das Veranlassen zum Verlassen der DDR. Letzteres wog in der Rechtsprechung sogar noch schwerer. Die Städte des Ostens sahen nicht viel anders aus als früher. Eigentlich hatten sich nur die Schriftzüge an den Häusern verändert. Ich zog durch die Straßen von Eisenach, Erfurt und Weimar und suchte nach Antiquariaten. Ich wollte mir Materialien beschaffen, um die Fluchtgeschichte besser zu verstehen. In den Antiquariaten gab es zu der Zeit vor allem Bücher aus DDR-Verlagen, von Aufbau über Reklam Leipzig bis Volk und Welt. Und es gab massenhaft Bücher aus dem offiziellen Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik, dicke Bände mit Gesetzestexten und Kommentaren und Dokumenten. Niemand wollte sie mehr, sie waren für wenig Geld zu haben. Ob er fragen dürfe, weshalb mich diese Bücher so interessieren. Der Antiquar schaute mich über den Brillenrand hinweg an, als ich mit einem Stapel vor der Kasse stand und bezahlen wollte. Ich sei Jurastudent aus Zürich und müsse eine Seminararbeit schreiben über einen Fall von Republikflucht. Das leuchtete ihm ein. ob er zufällig jemanden kenne, der mir die frühere Gesetzeslage ein wenig erläutern könne. Das Passgesetz von 1954-57 sollte die Ausreisewelle aus der DDR brechen und drohte allen mit Gefängnis bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe, die das Staatsgebiet ohne erforderliche Genehmigung verließen oder betraten oder die vorgeschriebenen Reiseziele, Reisewege oder Reisefristen oder sonstigen Beschränkungen der Reise oder des Aufenthaltes nicht befolgten. Ebenso wurde bestraft, wer für sich oder eine andere Person durch falsche Angaben eine Genehmigung zum Verlassen oder Betreten des Gebietes der DDR erschlich. Vorbereitung und Versuch waren strafbar. Zusätzlich dazu legte das Strafrechtsergänzungsgesetz von 1957 den Akzent auf das Verleiten zum Verlassen der DDR. Verhindert werden sollte ein Ausbluten der Gesellschaft durch Abwerbung, insbesondere von jüngeren Arbeitskräften und Auszubildenden. Dies konnte nach dem Gesetzestext entweder im Auftrag von Agentenorganisationen oder Spionageagenturen oder aber in eher individuellen Fällen durch Drohung, Täuschung, Versprechen oder ähnliche die Freiheit der Willensentscheidung beeinflussende Methoden geschehen. In einem Café in Eisenach, Erfurt oder Weimar, ich weiß es nicht mehr, traf ich einen Mann, den der Antiquar tatsächlich für mich aufgetrieben hatte. Er war zu DDR-Zeiten Jurist gewesen, arbeitete aber inzwischen nicht mehr in seinem angestammten Beruf. Anfangs saß er mir etwas misstrauisch gegenüber und wollte wissen, wer ich sei und wieso mich das Thema interessiere. Ich sagte dasselbe, was ich schon dem Antiquar gesagt hatte, einfach ein wenig ausführlicher mit konkreten Angaben zum spezifischen Fall. So kamen wir ins Gespräch. Irgendwann nahm ich die Bücher hervor, die ich gekauft und inzwischen auf die entscheidenden Passagen hindurchgesehen hatte, und er erklärte mir Satz für Satz, wie die Paragraphen zu lesen seien. Er schilderte die Entstehung und die Hintergründe von Gesetzestexten, die mir in ihrem Tonfall gänzlich unvertraut waren, und erzählte Anekdoten aus seinem früheren Berufsleben. Als wir uns verabschiedeten, bat er mich noch, ihn in meiner Seminararbeit lieber nicht namentlich zu erwähnen. Mit dem Strafgesetzbuch von 1968 wurde die Gesetzeslage endlich systematisch geregelt. Auch was das Delikt des ungesetzlichen Grenzübertritts betraf, wie die Republikflucht nach § 213 offiziell hieß. Er bestand aus 3 Absätzen. Absatz 1 enthielt die einfachen Begehungsweisen, ähnlich wie schon im Passgesetz beschrieben, die mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder öffentlichem Tadel bestraft wurden. Neu war vor allem, dass nicht nur das Verlassen der DDR, sondern auch die Nichtrückkehr dahin geahndet wurde. Absatz 2 handelte von den schweren Fällen, die eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren zur Folge haben konnten. Sie lagen vor, wenn erstens die Tat durch Beschädigung von Grenzsicherungsanlagen oder Mitführen dazu geeigneter Werkzeuge oder Geräte oder Mitführen von Waffen oder durch die Anwendung gefährlicher Mittel oder Methoden durchgeführt wird. Zweitens die Tat durch Missbrauch oder Fälschung von Ausweisen oder Grenzübertrittsdokumenten, durch Anwendung falscher derartiger Dokumente oder unter Ausnutzung eines Verstecks erfolgt. Drittens, die Tat von einer Gruppe begangen wird. Viertens, der Täter mehrfach die Tat begangen oder im Grenzgebiet versucht hat oder wegen ungesetzlichen Grenzübertritts bereits bestraft ist. Absatz 3 erklärte Vorbereitung und Versuch für strafbar. § 213 Strafgesetzbuch DDR brachte eine Staatsmentalität auf den Punkt, die bereits vorher geherrscht hatte, aber im juristischen Gesamtsystem noch nicht ausbuchstabiert war. Es ist eine bemerkenswerte Gleichsetzung der Tatmittel, die in der Auflistung von Absatz 2 vorgenommen wird. Beschädigung von Grenzsicherungsanlagen oder Mitführen von Waffen stehen auf einer Stufe mit Missbrauch oder Fälschung von Ausweisen oder auch nur mit deren Anwendung. Wobei als geeignete Geräte zur Beschädigung von Grenzsicherungsanlagen auch Taucherausrüstungen Klettergeräte oder Schlauchboote gelten konnten.
NDR Kultur am Morgen vorgelesen. Stefan Merki und Lutz Harder lasen den zweiten von 7 Teilen aus der Fluchtnovelle von Thomas Stressle, eine Produktion des MDR, des BR und von NDR Kultur. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen. Die gesamte Lesung finden Sie in der ARD Audiothek.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Milat Kupay. Um die Vogelgrippe in Deutschland einzudämmen, wird aktuell über eine bundesweit geltende Stallpflicht diskutiert. Landwirtschaftsminister Reiner steht dem skeptisch gegenüber und verweist auf die Länder und die EU. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Dennis Pützig.
Die Situation ist eher undurchsichtig. Die Bundesländer sagen, dass die Kommunen über eine Stallpflicht jeweils selbst entscheiden müssen. Große Geflügelhalterverbände hingegen sehen den Bund in der Pflicht, der wiederum auf die Veterinärämter vor Ort und auch die EU verweist. Aber nicht nur über die Zuständigkeit wird diskutiert, sondern auch darüber, ob eine Stallpflicht überhaupt sinnvoll ist. Niedersachsens Agrarministerin Staute verwies im Deutschlandfunk darauf, dass vielerorts auch Geflügelbetriebe von der Seuche betroffen seien, bei denen die Tiere immer in Ställen gehalten würden. Insgesamt mussten in Deutschland in diesem Herbst bereits über 500.000 Tiere aufgrund der Vogelgrippe getötet werden. Die meisten Ausbrüche gibt es derzeit in Niedersachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.